Detektor FM. Zurück zum Thema.
Alle 7 Minuten stirbt ein Kind durch Gewalt. Zu diesem Ergebnis kommt die UNICEF-Studie A Familiar Face – Violence in the Lives of Children and Adolescents. Der Studie zufolge sind vor allem Kinder und Jugendliche im Nahen Osten, Lateinamerika und aus Entwicklungsländern betroffen. In Deutschland hingegen ist diese Problematik kaum ein Thema. Dass Gewalt gegen Kinder aber auch bei uns ein Problem ist, das immer größer wird, darauf versucht die Deutsche Kinderhilfe aufmerksam zu machen. Rainer Becker ist der Vorstandsvorsitzende des Vereins, der sich mit der Problematik in Deutschland beschäftigt und am Telefon. Einen schönen guten Tag, Herr Becker.
Schönen guten Tag.
In Deutschland gibt es eigentlich viele Gesetze, die das Kindeswohl regeln. Trotzdem zeigt die Kriminalitätsstatistik für 2016 einen Anstieg an Fällen von Gewalt gegen Kinder im Vergleich zum Vorjahr. Von wie vielen Fällen täglich sprechen wir eigentlich?
In Deutschland ist das natürlich nicht zu vergleichen mit sogenannten Entwicklungsländern. Wir hatten 133 Kinder im vergangenen Jahr, die durch Gewalt, also ein echtes Tötungsdelikt, zu Tode gekommen sind. Und wir hatten darüber hinaus dann auch noch Zahlen von Misshandlungen, das waren 4.204 Fälle. Also es ist nicht vergleichbar, aber umgekehrt muss man natürlich sagen, wenn ein Land so wie unser Land so hoch entwickelt ist, da geht eigentlich noch mehr. Und wir sind, was Kinderschutz angeht, in einigen Bereichen doch noch, auch im Vergleich zu skandinavischen Ländern, Entwicklungsland.
Jetzt haben wir über die Zahl erstmal geredet. Kommen wir auf die Art und Weise der Gewalt zu sprechen. Wie kann man sich die Gewalt, der die Kinder und Jugendlichen ausgesetzt sind, vorstellen?
Also zum einen haben wir natürlich Tötungsdelikte. Oft ist es dann unmittelbar nach der Geburt. Wobei bemerkenswert ist, das habe ich durch eine eigene Studie mal herausgefunden, jedes vierte Kind von diesen Kindern im Durchschnitt oder mindestens jedes vierte kommt im Zusammenhang mit einer Trennung der Erziehungspersonen, einem Streit um Sorge- oder Umgangsrecht, gewaltsam zu Tode. Die Täter sind dann zu ungefähr 65% männlich, zu ungefähr 35% weiblich und zu mindestens 50% erfolgt dann diese Kindestötung im Zusammenhang mit einem sogenannten erweiterten Suizid. Also Trennungszeiten sind für Kinder in Deutschland Hochrisikozeiten und da muss ich etwas tun.
Handelt es sich da rein um körperliche Gewalt oder vielleicht auch bei dem gerade geschilderten Beispiel, dass da schon irgendeine psychische Komponente eine Rolle spielt?
Das überschneidet sich natürlich. Aber das ist jetzt im Grunde bei diesen Tötungsdelikten echte körperliche Gewalt. Also jetzt nicht, dass dann irgendwo etwas noch fahrlässig geschieht oder sonst irgendetwas, sondern in Tötungsabsicht. Und dann haben wir noch die sogenannten Misshandlungen, die Kindesmisshandlung, die statistisch genannt wird. Das sind die allerschwersten Fälle. Das ist die sogenannte Misshandlung von Schutzbefohlenen. Das ist besonders langwierig, quälend, grausam. Da werden Knochen gebrochen, Zähne ausgeschlagen, da werden Verbrennungen vorsätzlich zugefügt. Das heißt, das sind nicht die Fälle von Körperverletzung, die ein Vielfaches mehr betragen dürften. Lange Jahre wurden die auch nicht so unmittelbar erfasst, sodass man immer sagte, am validesten sind die Zahlen für Misshandlungen. Inzwischen werden sie erfasst, aber bringen wir es mal auf den Punkt. Welches Kind zeigt seinen Vater oder seine Mutter an, dass er ihm eine Ohrfeige gegeben hat? Es sind möglicherweise mal ältere Fälle oder auch das sind wieder die etwas schwereren Fälle, wo ein Arzt dann vielleicht sagt, das kann nicht durch einen Unfall gekommen sein oder das Kind sagt es selber und dann würde ein Arzt vielleicht eine Anzeige erstatten. Das ist nicht sonderlich aussagekräftig, da schätze ich die Zahlen wohl mal eher so das 10- bis 20-fache tatsächlich, als sie im Leben sind.
Und häufig wird ja Gewalt gegen Kinder sozial schwächeren Schichten zugeschrieben in der Gesellschaft. Gibt es wirklich dieses Umfeld, in dem es vermehrt zu Übergriffen kommt? Oder ist es nur ein Eindruck?
Sagen wir es mal so, dort fällt es mehr auf. In gebildeteren Familien gibt es auch Gewalt. Und da muss man dann allerdings ein bisschen einschränken, dass diese Leute sich dann auch ein bisschen besser zu schützen wissen. Also gerade je höher der Bildungsgrad ist, desto eher weiß man sich dann auch herauszuwinden und irgendwelche Erklärungen zu finden, dass es dann nicht zur Anzeige kommt, sodass das dann auch statistisch natürlich wieder nicht erfasst wird.
Auch wenn wir es schon kurz angeschnitten haben, die Nachfrage, findet man Gewalt gegen Kinder vornehmlich im familiären Umfeld?
Überwiegend. Die Zahl, die ich genannt hatte, der sogenannten Kindesmisshandlung, also Misshandlung von Schutzbefohlenen, das ist in der Familie dann. Und dann haben wir sicherlich auch mal in Ausnahmefällen, dass es untereinander zu irgendwelchen Körperverletzungsdelikten kommt oder dass dann möglicherweise auch ein Nachbar sich mal ärgert oder ähnliches. Aber die große Masse der Delikte kommen aus dem familiären Umfeld.
Gibt es denn offensichtliche Indizien, anhand derer ich dann erkennen kann, ob ein Kind unter Gewalt leidet?
In aller Regel sind die Spuren am Körper eines Kindes ja dann zu sehen bei Misshandlung oder Körperverletzungsdelikten. Und es gibt Spuren, die einfach nicht plausibel sind. wenn Sie mal so diese Geschichte sehen, ein Kind hat ein blaues Auge, da kann man dann allenfalls noch drüber nachdenken, ob es ein Geschwisterkind war, das es ihm zugefügt hat, ein anderes Kind oder die Mutter oder der Vater. Aber Sie können normalerweise nie ein blaues Auge hervorrufen, indem man gegen eine Tür läuft oder was da für Geschichten erzählt werden. Das bedeutet also, man muss sich im Grunde manchmal auch die Spur ansehen und einige Dinge sind dann vollkommen unplausibel. Normalerweise kann man, wie gesagt, sehr gut auch solche Spuren erkennen und in allen Zweifelsfällen sollten dann insbesondere Menschen, die mit solchen Kindern zu tun haben, die arbeiten oder die so etwas beobachten, das dann entsprechend auch dem zuständigen Jugendamt oder der Polizei mitteilen.
Also das Jugendamt oder quasi Polizei, das wäre die Adresse, an die ich mich wenden kann,
richtig,
wenn ich so etwas...
Die Polizei ist, wenn das Jugendamt nicht rechtzeitig erreichbar ist, auch für die Gefahrenabwehr zuständig. Das bedeutet, wenn Eile geboten ist, ist immer die Polizei am schnellsten vor Ort gegenüber dem Jugendamt.
Sie haben eingangs schon gesagt, dass es in Deutschland in Sachen Kinderschutz noch einigen Nachholbedarf gibt. Ist es auch gerade das Problem des Jugendamtes, das Sie damit meinen?
Die Jugendämter, die haben sehr, sehr oft strukturelle Probleme. Man nennt das immer ganz höflich, sie sind einer starken Ökonomisierung unterworfen worden. Das bedeutet also, dass Betriebswirte über die Zahlen entscheiden. Und dass die Kassenlage dann manches Mal dazu führt, dass zum Beispiel Hilfen zur Erziehung nicht oder nur im geringeren Umfang geleistet werden, die im Grunde ja verhindern sollen, dass es zur Gewalt kommt, einfach weil die Kassen zu leer sind. Oder dass ein Mitarbeiter für zu viele Fälle zuständig ist, was wir häufig erleben. Wir haben bei uns eine Spannbreite zwischen Fallzuständigkeiten zwischen 20 und 120 in Deutschland. In Stuttgart zum Beispiel ist ein Sachbearbeiter durchschnittlich für 20 Fälle verantwortlich. In Berlin-Mitte für 120 Fälle. Das ist natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Jugendamtsmitarbeiter dann auch mal etwas falsch einschätzt, einfach durch Überlastung. Teilweise haben sie noch nicht mal einen Dienstwagen oder sie haben noch nicht mal ein eigenes Büro für sich und sollen aber gleichzeitig mit diesen Kindern und ihren Eltern arbeiten.
Gewalt gegen Kinder ist also auch in Deutschland noch nicht vom Tisch, sondern ein ganz großes Problem. Das war dazu im Interview der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe, Rainer Becker. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Bitteschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.